Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker.
Andreas, der Mann in der zweiten Lebenshälfte, alias der Uli.
Und Sebastian, der Musiker.
Und präsentiert werden wir wie immer von meinmusikpodcast.de. Heute begrüßen wir euch zu unserer 5. Folge. Und da werden wir wie immer 3 Alben behandeln. Ein Klassiker, eine Neuerscheinung und eine Überraschung. Beginnen werden wir mit der Neuerscheinung von Das Moped mit dem Album Erstaunlich Klar. Weiter geht's dann mit Finn Kliemann mit dem Album Nie. Das ist die Überraschung der Woche. Und last but not least kommt der Klassiker, der diese Woche von Pink Floyd kommt und Dark Side of the Moon heißt.
Entschuldigung, The Dark Side of the Moon. Ganz entscheidend.
The Dark Side of the Moon.
The.
Okay, gut. Ja, wie hat euch die Woche in der Vorbereitung gefallen? Wie war es für euch diese Woche, die Alben zu hören? Und wie ordnet ihr die Woche vielleicht auch im Vergleich zu den ersten paar Wochen ein?
Für mich war es die beste Woche, glaube ich, bisher so von den Alben her. Ein Album musste ich nicht mehr hören, weil ich es schon oft genug gehört habe. Und es handelt sich dabei nicht um den Klassiker. So viel sei vorweggenommen. ein anderes Album, die Neuerscheinung, nämlich das Moped, hat mich komplett von den Socken gehauen. Und das habe ich die Woche rauf und runter gehört. So viel wie noch nie ein Album zuvor jetzt von dem beim Podcast. Und Pink Floyd habe ich wenig gehört, aber dafür auch sehr viel Spaß gehabt beim Hören.
Musikalisch eine der schönsten Wochen meines ersten Lebenshalbjahres.
Ja, okay.
Nee, war toll. Hab ganz intensiv mehrfach tatsächlich das Moped und auch Klinsmann, sage ich mal, gehört. Klinsmann. Pink Floyd, auch da musste ich nicht, aber es war auch mal wieder schön, es mal wieder so intensiv auch zu hören. Aber für mich wirklich eine super, super tolle Woche. Hätte die zwei Scheiben von euch, die zwei Bands, niemals bewusst gehört, wäre auch nicht drüber gestolpert. Also dafür vielen lieben Dank.
Das ist doch schön, wenn man hier die Menschen noch mal glücklich machen kann auf die alten Tage auch.
Einspruch. Das war aber fies.
Nee, es war lieb gemeint. Das zählt ja. Die Absicht ist da der Vater des Gedanken. Gut. ich kann mich da nur anschließen. Also es war wirklich auch für mich die bisher beste Woche vom Hörerlebnis her. Finn Kliemann kannte ich bereits auch ganz gut. Das Moped hatte ich die letzten Wochen schon, wie ich quasi in der Auswahl letztes Mal schon erzählt hatte, doch auch schon intensiver gehört, weil es mich ähnlich wie beim Sebastian doch von Anfang an irgendwie gecatcht hat. Und Pink Floyd hatte ich auch noch nie so bewusst gehört. Natürlich Pink Floyd schon mal irgendwo gehört, aber dann auch so das ganze Album am Stück hören, was ja auch eigentlich die einzige sinnvolle Konsumart von dem Album ist, war auch auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Und ich glaube, das ja, wird uns allen jetzt auch Freude machen, die 3 Alben zu besprechen. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir starten direkt ein mit der Neuerscheinung von Das Moped. Erstaunlich klar, das Album ist vor wenigen Wochen erschienen und die 3 Jungs aus Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz, die zuerst zu Beginn ihrer Karriere auf Englisch gesungen haben und dann vor einigen Jahren den Sprung zu deutschsprachiger Musik gemacht haben, haben hier ihr erstes richtiges Album abgeliefert und muss sagen, habe es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, also wirklich für mich bisher ein ganz heißer Kandidat fürs Album des Jahres, weil das ist wirklich, was ich in der Form in deutschsprachiger Musik selten so gehört habe und was einfach so zum Mitsingen sofort animiert. Man hört das irgendwie 2 Refrains lang und kann beim dritten Refrain mitsingen und es hat mich wirklich absolut gecatcht. Wie ist es euch damit ergangen diese Woche?
Ich habe gerade gestern das Erlebnis gehabt, war mit eurer Mutter, meiner Frau, die gleiche Frau, unterwegs gewesen und habe Lucky Luke laufen lassen und Kommentar von Nicole war, ach Gott, hörst du Münchner Freiheit? Und das hat mir gezeigt, okay, also das kommt aus einer anderen Zeit und große Anleihe an Münchner Freiheit. Umschrieben mit deutscher Indie-Pop trifft auf 90er Jahre Abschlussball-Flair. Ja, das ist es. Also so waren die 90er, so waren aber auch die 80er, zumindest am Ende hin. war tatsächlich mal wieder ein Erlebnis, eine aktuelle Band zu hören, die exakt so eine Musik macht. Ich kann es nicht beschreiben, an was es liegt, aber das ist so ein Stück weit 80er Jahre Kirmesmusik. Also habe mich da in jedem Lied wieder sauwohl gefühlt. Von der Rhythmik her, von den Texten her. Und hab, wenn man die Augen zumacht, sieht man echt Leute in Schlaghose etc. Also ja. Das ist zurück in die Vergangenheit.
Ja, ich habe aufgeschrieben, es ist eine Mischung aus den Parcels, Bilderbuch, ab und zu drangsaleske Einflüsse und ein bisschen noch von wegen Lisbeth mit dabei. Also es ist eine sehr bunte Mischung, die da auf diesem Album zu hören ist, aber ja, habe ich ja auch schon eingangs erwähnt, einfach überragend. Und was du gesagt hast mit diesem Mitsingen, ist halt wirklich so, man hört es und kann sofort irgendwie zumindest die Melodie mitsummen, aber auch der Text geht dann richtig gut rein ins Ohr. Und jetzt, wenn man so die Titel auch anguckt, wenn man nur die Titel liest, hat man direkt das Lied irgendwie im Ohr und weiß einfach, okay, ja, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Album und die haben da richtig was abgeliefert.
Ich glaube, ich hatte selten von so vielen verschiedenen Liedern von einem Album einen Ohrwurm in relativ kurzer Zeit. Also das ist wirklich, das wechselt sich da durchaus ab und manchmal fragt man sich, wie kam das Lied jetzt da in meinen Hinterkopf und man summt es dann den halben Tag und das fand ich bei dem Album wirklich extrem. Was waren da so eure Top-Kandidaten, ohne jetzt auf eure Playlist-Tipps vorweggreifen zu wollen, was so am eingängigsten für euch war? Die Lieder, die vielleicht beim ersten Hören hängen geblieben sind und welche waren vielleicht eher so Spätzünder bei euch?
Lucky Luke kam sofort mit großer, mächtigem Wumms. Also das war ein geiler Titel. Bei Niemand Sonst, das hat mir nicht so gefallen, da gibt es so ein Outfading am Schluss und das hasse ich. Also wenn eine Band nicht weiß, wann Schluss ist und dann einfach die Regler runterdreht,
ja, das finde ich fantasielos. Warum sie das gemacht haben, wahrscheinlich einfach, weil sie nicht wussten, wie sie das Lied zu Ende bringen sollen. Und ich meine, ich habe ja letzte Mal erwähnt, ich bin ja selbst in der Band und manchmal so ein Ende für ein Lied zu finden ist manchmal nicht so einfach. Und deswegen, glaube ich, haben die sich auch gedacht, ja komm, dann lassen wir es halt einfach ausfaden und live schauen wir mal, was wir dann machen, wenn wir das live spielen. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass nämlich bei dem Lied kein Ende gefunden wurde.
Ich habe auch bei den Favoriten 4 Stück jetzt. Also ich bin bekannt für meine 2, die ich immer habe zur Auswahl, falls jemand das gleiche nochmal hat. Aber diesmal habe ich echt 4 und ich werde mich in letzter Sekunde noch entscheiden müssen. Ich könnte alle Titel, es war keiner dabei, wo ich sage, das ist echt grottenschlecht gewesen, wo mir überhaupt nicht gefällt. Selbst das Thema Falsettstimme, also diese hohe überschlagene Stimme, ja, was ich ja auch das letzte Mal schon gesagt habe, da rolle sich mir die Fußnägel auf. Aber hier richtig gut gemacht, genau getroffen, der kann das richtig. Ja. Also ich glaube auch, dass da mit Sicherheit eine gewisse Ausbildung hinten dran steht, wenn nicht sogar eine klassische. Ich weiß nicht, wisst ihr, ob Martin eine Ausbildung hat als
keine Ahnung. Aber ich weiß, die Band ist auf jeden Fall schon seit der Schule zusammen. Das heißt, es ist auf jeden Fall
als Schüler Mathe und Deutsch kann, klar. Nee, Gesangsausbildung meinte
ich. Ja, schon klar. Aber da würde ich vielleicht daraus schließen, dass wenn die schon seit der Schule Musik machen, dass er nicht unbedingt dann nach der Schule noch eine Ausbildung groß hinten dran gehangen hat, sondern vielleicht direkt sich auf die Musik konzentriert hat. In der Praxis und nicht in der Theorie. Aber ist reine Spekulation, die ich jetzt durchs Hören
Die sind aber 2010 gegründet, ne? Ich habe das richtig gesehen. Also, und dann machen sie 80er Musik, 90er, also wenn man es gut will.
Ja, und ich glaube, die sind auch noch nicht so alt. Also die würde ich jetzt so in meinem Alter einordnen.
Von den Bildern her, und ich bin jemand, ich gebe es auch zu, ich habe bisher noch nie Musikvideos geschaut, das geht gar nicht. Aber ganz ehrlich, die muss man gesehen haben. Also die sind gigantisch, die Videos. Also auch richtig gut gemacht.
Die haben ja auch jetzt das ganze Album nochmal als quasi Live-Version rausgebracht. Und auch auf YouTube mit Videos jeweils dabei, was auch nochmal einen ganz anderen Flair auch nochmal in die Lieder mit reinbringt, wenn die live gesungen sind. Und kann mir auch vorstellen, dass die als Konzert richtig gut funktionieren, dass da richtig Stimmung aufkommt. Und also es gab einige Lieder, wo ich gedacht habe, jetzt wäre ich gerne beim Maifeld im Zelt ein bisschen angesoffen und schön vorne mit drin. Und ich glaube, da wäre richtig Spaß angesagt.
Vor allem, weil die, glaube ich, auch musikalisch sehr vielfältig sind. Und da können sie, gerade wenn sie dann irgendwann mal größer sind und mehr Zeit haben, auch mit vielen verschiedenen Musikern, bei Niemand Sonst zum Beispiel, am Ende, wo plötzlich dann nur der Gesang ist und dann spielt, glaube ich, noch eine Trompete mit oder so, also allgemein mit so Blasinstrumenten, können die, glaube ich, auch viel in ihren Liedern so arbeiten. Und da ist halt auch wieder der Vergleich zu von wegen Lisbeth, die da ja auch immer so einen Trompetenmann oder einen Saxophonspieler auch noch mit dabei haben. Also ich glaube, da gerade live ist bei mir nämlich auch das, oder ich habe bei mehreren Liedern hingeschrieben, live kann das ein richtiger Hammer-Song sein. Zum Beispiel auch bei Es ist schon okay, was ja am Anfang, glaube ich, ein bisschen ruhiger ist. Und irgendwann kommt dann so der Moment, wo dann der Bass so einsetzt. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, wie man entweder an der Bühne vorbeiläuft und diesen Bass so einfach hört und dann einfach ein bisschen mitdanced so. Oder dass es halt einfach an sich live ein sehr, sehr gutes Lied auch ist.
Sind ja als Vorband von Wanda gebucht, aber ich glaube, wegen Corona kam es nur zu einem oder zwei Konzerten. Mal gespannt, ob es fortgesetzt wird. Also klar, natürlich müssen die auch erstmal einen Weg als Vorband gehen. Aber ich bin überzeugt, die Festivals werden die richtig abräumen oder räumen auch garantiert schon ab. Also ich glaube, das muss man da nicht beschwören, sondern das ist so. Ne? Bei Eng, das ist so 80er der Beginn. Also die ersten 3-4 Takte und da weiß man sofort, okay, das ist die Zeit.
Das klingt auch so Bee Gees-mäßig ja, direkt, absolut. Noch mit der Kopfstimme halt.
Ja. Da ist auch so eine Talkbox, also wenn man mit der Stimme so, weiß nicht, wie es professionell heißt, das Ding. Also irgendwas, ich glaube, das nimmt man in den Mund und singt dann und dann gibt es diese Geräusche. Finde ich richtig gut gemacht.
Habt ihr direkt, jetzt um auf den Text kurz einzugehen, habt ihr direkt verstanden, dass er singt, gib mir nur ein bisschen Love, oder habt ihr Luft verstanden?
Ja, ich habe Luft verstanden.
Ja, genau. Ich nämlich auch am Anfang die ganze Zeit und dann irgendwann, wenn man genauer hinhört, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich lese es jetzt mal kurz nach, aber ich denke, es ist vielleicht auch so gewollt. Könnte ich mir vorstellen, dass er das so gesungen hat, dass man beides irgendwie hören kann, wenn man will.
Ich habe es ja wieder in meinen Translator eingegeben. Nee, ich habe die Texte mitgelesen. Für den Fall, dass man es nicht ganz versteht. Und es war erstaunlich, also die Seite, wo ich das immer nachschlage, ich nenne sie jetzt nicht, da war bei vielen Stellen Fragezeichen. Da hat derjenige, der die Texte aufgeschrieben hat, anscheinend nicht verstanden, was er singt, dabei. Also wenn man hinhört, hat man sehr gut verstanden. Hätte ein Beispiel mit aufschreiben sollen.
Ja, textlich ist das Album, glaube ich, auch ziemlich klar in eine Richtung. Also es geht sehr viel um Liebe, wie auch bei Wanda, deren Vorband sie ja jetzt auch waren. Sehr viel die so, auch unerwiderte Liebe. Es ist so ein bisschen schwermütig auch, was teilweise auch gar nicht so zur Musik passt. Aber trotzdem ist es doch auch thematisch ein sehr passendes Album von den verschiedenen Liedern her, ohne dass es auch zu sehr jetzt Konzeptalbum genannt werden müsste. Dafür ist es dann auch nicht erzählend genug. Aber trotzdem fand ich das auch eine interessante Note, dass es textlich dann doch auch alles irgendwie harmoniert hat und in eine Richtung ging.
Ja, das habe ich mir bei viel zu lang aufgeschrieben. Super schön für mich. Und drunter steht bei mir dann aber auch, vielleicht trifft mich nur der Text extrem an der Stelle. Ich glaube, wenn es auf Englisch wäre, wäre es vielleicht nochmal ein Ticker anders. Also das ist der Vorteil an deutschen Songs. Da lässt man sich doch eher auf die Texte ein.
Viel zu lang, den du gerade angesprochen hast, den fand ich ein sehr starkes Gefälle zwischen Strophe und Refrain. Den fand ich in der Strophe relativ nichtssagend. Und der Refrain war einer der eingängigsten auf dem ganzen Album.
Da ist die Strophe, ist bei mir das der Drangsal-Einfluss, den ich in dem Album gehört habe.
Total,
habe ich auch. War das schon sehr in die Richtung. Also es könnte auch Drangsal auch singen und dann wäre das auch ein Lied von ihm, glaube ich. Gut.
Ja.
Einen Einfluss haben wir noch nicht jetzt gehört. Also ich habe es zumindest nicht wahrgenommen. Bei Flaneur 1:1 Falco. Ne?
Ah, natürlich. Ich habe österreichischer Rap aufgeschrieben.
Bei mir ist Bilderbuch da. Aber Bilderbuch ist ja auch Falco. Das ist ja alles passend.
Ja, genau. Und bei Flaneur sieht man wirklich diesen Typ durch die Straße laufen, also den Flaneur, so wie er ihn beschreibt. Auge zu und man ist, glaube ich, mitten in Wien und sieht da einer über die Straße flanieren.
Das fand ich ein Lied, was so ein bisschen ein Bruch war vom Album. Also es hat ein bisschen rausgestochen, aber auf eine angenehme Art und Weise. Also es hat so ein bisschen auch für eine Abwechslung und eine Auflockerung gesorgt, dass man dann auch wieder die anderen, teilweise doch ein bisschen ähnlicheren Nummern, auch wieder mehr hat schätzen können. Auch dadurch, dass einfach mal so ein bisschen Abwechslung da mit drin auch war.
Zum Thema Bilderbuch, da habe ich bei Es ist schon okay mir notiert, Bilderbuch, relativ klar, deutlich raushörbar als Einfluss und bei Erstaunlich klar. Also das waren die zwei, wo ich tatsächlich Bilderbuch, die ich ja auch schon mal live gehört habe, mit euch. Kannte die Band vorher auch nicht. Also das war klar und deutlich für mich zu hören. Und bei Erstaunlich klar finde ich ein sehr klar strukturiertes Lied mit einem hohen Spannungsbogen. Und auffällig für mich ab 3:10 der Delfingesang und dann deutliche Atemgeräusche beim Singen, was eigentlich bei allen anderen Titeln nicht so zu hören war. Also gehört irgendwie mit dazu.
Ja, das war nochmal so ein bisschen ein Schlusssong, der dann sich auch nochmal in sich sehr gesteigert hat und dann auch nochmal ein sehr emotionales Ende hat und so fast so was Manisches.
Epischer Abschluss, ja. Hymnenartig, habe ich da notiert zu dem Lied.
Was ich hier auch ein paar Mal als Referenz notiert habe, was jetzt weniger aus der Musik direkt kommt, sondern eine Serie, deren Musik auch sehr in die Richtung geht, nämlich Stranger Things. Das ist, die haben ja immer wieder auch diese Synthesizer, der da benutzt wird, ist vermutlich der gleiche, der hier benutzt wird, weil das doch sehr identische Sounds sind. Und es hat mich auch immer wieder daran erinnert, was ja auch eine Serie ist, die in den 80ern, Ende der 80er spielt. Deswegen sich natürlich auch immer wieder der Musik bedient, aber dann auch im Original-Soundtrack dann ganz einfach sich daran anlehnt. Und da kam auch immer wieder so eine Referenz, die ich da rausgehört habe.
Technisch sehr schön gemacht bei Karussell, ab 2 Minuten 18, Kanaltrennungseffekt. Also da habe ich mal notiert, da darf man nicht wirklich was getrunken haben, weil schon, wenn man dann die Augen zu hat, Kopfhörer auf und dann zwischen rechts und links da wechselt, da wird es einem tatsächlich wie im Karussell schwindelig. Ja. Finde ich technisch sehr, sehr gut gelöst.
Ja, das hat auch direkt so Karussell-Gefühle in einem geweckt, weil es auch immer wieder so ein rollierender Sound war, der sich so um sich herum gedreht hat. Und da hat man dann, vielleicht denkt man es auch nur, weil das Lied so heißt, aber das hat sich für mich auch wirklich so angefühlt. Und das war ja auch nochmal eine schöne Note, die sie damit reingebracht haben.
Das krasse Gegenteil, einfach gemacht. Bei Sina, der Beginn, habe ich stehen, das könnte der Demosong von meinem Casio-Keyboard sein, das ich mir mal gekauft habe, weil ich dem Wahnverfaller war, Keyboard spielen lernen zu sollen. Das hat nicht geklappt, kann ich gleich sagen, aber ich glaube, der Sebastian hat sich mal geholt.
Ja, steht jetzt
aktuell bei mir. Muss man gucken, noch. Der Demosong fängt so an wie bei Sina. Klingt genauso.
Werde ich machen, wenn ich heimkomme.
Sina
arme Nachbarn.
Sina ist das Lied, wo auch für mich die Gitarre am stärksten ist. Da ist auch teilweise echt auch wie wieder mal bei Bilderbuch so eine sprechende Gitarre, die da fast so eine Melodie mit übernimmt und da echt auch im Vordergrund ist. Und normal ist die Gitarre hier jetzt nicht das treibende Instrument, aber in dem Lied sticht sie doch schon deutlich hervor, fand ich.
Frage an den Gitarristen in der Runde. Ich habe da bei 2 Minuten 50 stehen, Versuch eines Gitarrensolos. Ist dir das auch gefallen?
Also ich habe jetzt nicht besonders auf die Gitarre irgendwie geachtet oder auch da jetzt
nicht. Du warst voll im Text.
Nicht im Ohr irgendwie, dass da jetzt, oder den Gitarrenpart, muss ich gestehen, habe ich jetzt gerade nicht im Ohr, weil es viel halt so diese funkige Rhythmusgitarre eher im Hintergrund ist, so wenn ich jetzt über die Gitarre bei den Songs da nachdenke. Aber muss ich mir nochmal anhören, was da die Gitarre bei Sina macht. Für mich war das Sina am ehesten dieses von wegen Lisbeth-Lied. Vielleicht aber auch, weil die auch zwei Lieder haben, wo eins, glaube ich, Lina und eins Lisa heißt. Also die haben auch sehr viel, wo es so um so Namen geht. Aber auch so von der Art her war das so in die Richtung.
Wenn dann dabei bin, gehe nochmal die erste 15 Sekunden von Es ist schon okay und überleg, ob das Bosshaus sein könnte. Muss man hören. Also ich glaube, ja.
Okay, das hat ich jetzt gar nicht so gespürt. Aber muss man nochmal, wenn man mit dem im Hintergedanken das Ganze nochmal hört. War
spannend, was wir alles in dem Album gehört haben.
Also sehr, das ist viel.
Sehr vielfältig auf jeden Fall.
Und ich habe noch nicht mal alle Referenzen genannt, die ich hier stehen habe. Also irgendwo hatte ich auch nochmal Eros Ramazzotti. Ich habe auch den Wendler mal gehört.
Den hast du bei ziemlich sicher, bei Hab ich bloß geträumt.
ja.
Bei Hab ich bloß geträumt, weil das hast du mir geschrieben. Als ich dir geschrieben habe, dass ich das Lied so gut finde, hast du irgendwas gesagt. Ein oder zwei Tage, nachdem wir die Hausaufgaben aufgegeben hatten.
Das ist teilweise schon relativ Schlager-esk auch an vielen Stellen, aber gar nicht mal so auf eine negative Art und Weise, sondern auch einfach ja unterhaltsam und schön in sich geschrieben.
Wir haben ja bei meinem Musikpodcast Jan Schwester oder Bruder Podcast von Musikern bei Es ist schon okay, glaube ich, Elektro-Kongas gehört zu haben. Vielleicht kann man da jemanden Hinweis geben, ob das so ist.
Ja gut, das kann natürlich sein.
Wahrscheinlich ist es was komplett anderes, aber Einbildung ist auch eine Bildung.
Gut, ich glaube, wir haben im Großen und Ganzen über die meisten Songs auf dem Album gesprochen. Vielleicht kommen die, über die wir noch nicht gesprochen hatten, ja jetzt noch dazu, wenn es darum geht, was wir auf unsere Familienalbum-Playlist setzen möchten. Und wie immer hat jeder einen Schuss, wenn sich was überlappt, darf der
Dienstälteste.
Nee, der Mitbringende. Oh. Der darf da natürlich nochmal nachschießen.
Das ist Demokratie.
Und ich würde euch bitten, eure Tipps loszulassen.
Ich habe 4 Favoriten gehabt, darum dränge ich mich vor. Es war Eng, Flaneur, Viel zu lang oder Erstaunlich klar. Und die Wahl fiel dann doch auf Flaneur.
Def Leppard, schön, gute Wahl.
Für mich war es ein Lied, was du, Papa, gesagt hast, was dir nicht gefallen hat, wegen dem Ende. Aber da kann ich drüber wegsehen und er hat mich für Lied 3 Niemand sonst entschieden.
Okay, ja, fand ich auch eins der eingängigeren Lieder, was auch ohrwurmtechnisch bei mir durchaus hängen geblieben ist. Tatsächlich beide von euch gewählten Lieder nicht in meinen Top 3 gewesen. Auf Platz 3 war bei mir Eng, weil es auch einfach ein sehr schöner Ohrwurm war, sehr eingängig. Und ja, auch ein Lied, was ich ganz gerne mal allein gehört habe, ohne den Albumkontext auch. Viel zu lang habe ich nochmal mit draufgesetzt, weil der Refrain einfach so stark ist, für mich der stärkste Refrain auf dem Album. Weil die Strophe mir nicht so gut gefallen hat, ist es für mich dann am Ende doch was anderes geworden. Nämlich der Track Nummer 4, Hab ich bloß geträumt. Ja, das ist für mich also wirklich das Lied des Albums. Und wie vorhin schon mal angedeutet, also gerade im Moment, wo man nicht auf Konzerten sein kann, ist das Lied, wenn ich das höre, gibt es, glaube ich, keinen Ort, auf dem ich in dem Moment lieber wäre, als so mit einem leichten Scholle-Suff im Zelt beim Konzert, sehr enge, dichte Atmosphäre. Und das Lied ist auf der Bühne und da kann ich mir wenig Besseres vorstellen, ist im Moment aber leider unmöglich.
Für die Romantiker, die jetzt nicht gerade an den Suff im Zelt denken. Der
Suff ist sehr hart formuliert.
Eine Wahrnehmung aus dem Netz, also eine Kritik, schön umschrieben. Synthie-Pop trifft auf Nostalgie und den Wunsch, in der letzten warmen Sommernacht mit ein bisschen zu tief sitzenden Hüftjeans durch die Straßen zu rennen.
Ja, das habe ich gemeint.
Das umschreibt es, genau, ohne Scholle.
Ja, okay, okay. Gut, aber dann haben wir, glaube ich, auch das Album jetzt zur Genüge gesprochen, haben unsere Playlist Songs ausgewählt und sind bereit, weiterzugehen. In der Zeit diesmal gar nicht so weit zurück, sondern nur 2 Jahre zurück. Von 2020 geht es ins Jahr 2018. Wir machen weiter mit dem zweiten deutschsprachigen Titel der heutigen Folge, nämlich mit Sebastians Album der Woche, der Überraschung Finn Kliemann mit Nie.
Ja, ich habe mir das Album Nie von Finn Kliemann als Hausaufgabe rausgesucht. Ich glaube, letzte Woche hatten wir schon mal, also nicht letzte Woche, sondern vor 2 Wochen in der letzten Folge, habe ich ja schon mal kurz gefragt, ob euch Finn Kliemann was sagt. Ich meine, beim Christoph, da wusste ich schon, dass er da zumindest ein paar Berührungspunkte hat. Aber bei dir, Papa, war es ja noch komplett Neuland, sage ich mal, der Name. Ja, was wisst ihr jetzt über ihn, beziehungsweise jetzt, wie fandet ihr das Album erstmal so grob gesagt und danach komme ich nochmal mit einer kleinen Faktenflut?
Ich weiß jetzt viel, was ich vorher nicht wusste und ich kenne einen Musiker, den ich auch nicht kannte, den ich aber lieben gelernt habe. Also, boah, großes Kino, krieg Gänsehaut gerade wieder. Hammer Musik. Ein Wahnsinnstyp, was ich da so alles gelesen und jetzt in der kurzen Zeit auch so mal ein bisschen recherchiert habe. Ja, ist mir total durch den Radar durchgegangen, keine Ahnung, nicht mitbekommen. Aber das liegt an der Generation, glaube ich. Da seid ihr näher, ja, dran über YouTube auch. Und was weiß ich, was da alles noch ist. Das ist dann doch für mich im Moment nicht so die Inspirationsquelle. Aber ich war absolut begeistert. Ich glaube, von Mannheim nach Ludwigshafen auf dem Geschäftsweg, die ganze Straße kenne jetzt alles, was da auf der Platte drauf ist, weil Schiebedach auf, Musik auf Go und also jeden Morgen.
Ja, es ist auf jeden Fall bemerkenswert, wenn man weiß, auch was da so dahinter steckt und dass er eben nicht sich irgendwie eingeschlossen hat und 2 Jahre nur auf dieses Album konzentriert hat, sondern dass er nebenbei noch irgendwie alle 2 Wochen eine Firma gründet und irgendwelche Riesenprojekte am Laufen hat. Aus dem anderen Podcast hört man auch immer mal wieder, nämlich bei Fest und Flauschig, dass er gemeinsam mit Olli Schulz ein Hausboot baut.
Das Hausboot von Gunter Gabriel.
Ja, genau, das Hausboot von Gunter Gabriel gekauft und so eine Venue umgebaut, so nebenbei mal. Ja. Und neben all diesen Monsterprojekten, letzte Woche hatten wir schon angesprochen, die Masken, die er macht, um da günstig und fair die Welt zu versorgen irgendwie. Nebenbei stampft er dann einfach mal noch so ein Album aus dem Boden und jetzt schon wieder eins. Und das ist auf jeden Fall bemerkenswert und wie ihr beide jetzt auch schon angedeutet habt, das ist wirklich auch musikalisch wirklich toll und macht Spaß zu hören und war wirklich auch, jetzt wenn man es nochmal so intensiv gehört hat, ein wirklich starkes Album.
Genau, jetzt die Hintergründe zu dem Album Ich habe ja auf diese Doku hingewiesen letztes Mal, die bei Join zu sehen ist. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, jetzt vorher, guckt es euch auf jeden Fall nochmal an. Ich habe das meiste, was ich jetzt gleich sage, habe ich aus der Doku entnommen, weil die sich eben komplett darum dreht, wie dieses Album sozusagen entstanden ist. Und es war eben so, dass er irgendwann auf YouTube ein Video gemacht hat, wo er was gesungen hat oder auf Facebook oder so. Und dann ist der Singer-Songwriter Nisse, glaube ich, hieß er, ist auf ihn aufmerksam geworden, hat ihn dann zum 4Music, zu dem Plattenlabel sozusagen, dazugeholt. Und dann war die Überlegung von diesem Label eben, ihm einen Vertrag anzubieten. Und da hat er dann aber irgendwann gemerkt, okay, nee, da hat er keinen Bock drauf, irgendwie so bei so einem Label unter Vertrag zu stehen und dann irgendwie gesagt bekommen, was er zu tun und zu lassen hat. Und Niklas Tietjen, der zu der Zeit bei dieser Plattenfirma gearbeitet hat, hat in der gleichen Zeit sozusagen vorgehabt, die Plattenfirma zu verlassen. Und dann haben die beiden, Finn Kliemann und Niklas Tietjen, ihr eigenes Label gegründet und damit haben sie das Ganze dann eben veröffentlicht. So in der Kurzfassung sozusagen. Mit dabei war dann auch noch Philipp Schwer als Musikproduzent. Und jetzt kurzer Fun-Fact zu Philipp Schwer und zu Niklas Tietjen. Die haben nämlich beide hier bei uns in Mannheim an der Popakademie studiert.
Stark.
Das heißt, da haben wir sogar noch ein bisschen Heimatbezug.
Wer hat bitte nicht bei der Popakademie studiert?
Also ich.
Alles, was Rang und Namen ja, im Moment im Bereich natürlich. Musik hat, ohne zu übertreiben. Nicht, weil wir Mannheimer sind, sondern ernsthaft, was da im Moment in den letzten Jahren entstanden ist und auch immer noch entsteht, das ist echt eine Quelle der Musik, das ist Hammer.
Ja, wie Joy Fleming natürlich ganz vorne weg zu nennen.
Über die Brücke.
Genau, so, dann jetzt waren wir plötzlich bei Joy Fleming.
Oh, haben schon zu viel verraten für die Hausaufgabe.
ein Satz, der auch in dieser Doku gesagt wurde, war, da saßen die beiden, Finn Kliemann und dieser Niklas von der Plattenfirma, saßen an so einem Tisch und dann ist haben sie
Adlig?
Gesagt... Ja, Niklas von der Plattenfirma, genau. Saßen am Tisch und haben dann eben gesagt, sie wollen auf jeden Fall nur das machen, wo sie Bock drauf haben und wo sie dahinter stehen und nicht irgendwie von jemand anderem sich reinreden lassen wollen und egal wie viel es dann kostet im Endeffekt. Und jetzt noch kurz die letzte Info. Ich habe hier noch ganz viel stehen, aber sonst reden wir gar nicht mehr über das Album. Am Anfang haben sie irgendwie überlegt, wo sie die ganzen Boxen, die sie dann verkaufen oder eben versenden, wo sie das lagern. Und dann hieß es so, rechnen wir mal, irgendwie, wenn es gut läuft, mal mit 10.000 oder sowas. Und dann haben sie entsprechend eine Halle gemietet gehabt. Und dann, als es wirklich vorbei war, diese Vorbestellfrist, weil das Album konnte man ja auch nur ein einziges Mal bestellen und danach wird es nie wieder produziert, weil Finn Kliemann eben nicht will, dass es irgendwann ja in der Resterampe irgendwo landet. Und am Ende waren es, glaube ich, über 80.000 von diesen Boxen und die haben eine riesengroße Lagerhalle mit Paletten gefüllt gehabt, wo eben diese Boxen dann gelagert wurden. Genau, so viel dazu.
Also exakt hat er gesagt, ich möchte nie, dass die Platte wegen Überproduktion irgendwann bei einem Discounter in der Krabbelschütte liegt. Ich wusste gar nicht, was eine Krabbelschütte, aber das ist der Wühltisch.
Genau so, wenn du bei Mediamarkt reingehst und dann steht da für 5 Euro. Nein. Oder bei Saturn oder bei Expert Esch oder,
oder bei Amazon.
Bei Amazon, genau, wenn man da reingeht.
Oder hier Leute.
Aerobics. Genau, und noch ein letzter Punkt, weil du ja gesagt hast, dass er das neben dem ganzen anderen so noch hergemacht hat. Die Musik ist ihm aber mit am allerwichtigsten. Da gab es auch ein Interview mit seiner Freundin dann, wo sie sagt, er kam irgendwann heim, weil es zwischendurch eine Phase gab, wo er gesagt hat, er lässt das alles mit der Musik, weil er sich dann wohl auch mit diesem Musikproduzenten kurz gestritten hat. Die haben sich dann irgendwann wieder zusammengerauft. Da wäre er wirklich so heimgekommen wie noch nie zuvor und er war komplett am Boden niedergeschlagen und hat gesagt, er schmeißt alles hin und das hat sie noch nie bei ihm gesehen, außer eben bei der Musik, weil ihm das eben so extrem am Herz liegt und ihm so wichtig ist, dass da was Gescheites bei rumkommt. Und um jetzt den Bogen zum Album zu schlagen, es ist ja wohl was Gescheites draus geworden. Ein überragendes Album mit 11 Liedern, die man hoch und runter hören kann. Und jetzt
ein Spruch, 10, die man rauf und runter hören kann. Eins ist bei mir leider auf der Fuck-Off-Liste. Jede Wette.
Okay, gut.
Rauschen, eine Gitarre aus Sperrholz und ich verstehe das Konzept von dem Song nicht. Also das ist mein berühmtes Raus mit 10 ganz geile Songs und das ist irgendwie daneben geraten für mich.
Ja, ich fand es gar nicht so schlecht an sich, in der Mitte zumindest. Aber wie du schon auch so ein bisschen sagst, das Konzept von dem Lied ist ein bisschen fehl am Platz. Aber ich glaube, brauchen wir nicht so viel drüber zu reden, weil es wirklich auch so ja, rausfällt aus dem Rest vom Album. Ich glaube, wir könnten uns dann eher auf die Positiven konzentrieren. Ja,
absolut.
Was für mich aber auch, wir haben jetzt sehr viel Positives schon gesagt, jetzt muss ich kurz auf die Bremse treten. Insgesamt fehlt mir ein bisschen die Dynamik, um das so ganz absolut auf den Podest zu heben. Es ist mir teilweise doch ein bisschen zu gleichbleibend, speziell so in den im ersten drei Vierteln ungefähr des Albums, quasi von Lied 1 bis Lied 9 sind es doch fast immer sehr ähnliche Lieder und da hätte ich mir irgendwie nochmal ein bisschen einen Bruch gewünscht, dass da zwischendrin ein, zwei Einschübe sind, die nochmal so ganz rausfallen, die habe ich jetzt so nicht gehört, sondern das war alles auf diesem sehr guten, sehr, also wirklich in den einzelnen Liedern wirklich super gut, mit einem besonderen Flow, mit so einem Schwung, der da überall mit drin ist. Und insgesamt wirklich ein gutes Album, aber ich hätte mir, wie gesagt, ein bisschen mehr gewünscht. Habt ihr das nicht so empfunden?
Ja, also ab jede Wette, das sind die letzten drei Lieder, die sind schon etwas anders. Jede Wette haben wir besprochen, mag ich nicht. Immer nur da, war ich hin und her gerissen und Der Mann und das Meer, auch das passt für mich nicht ganz zu der ersten Titel, aber gehören mit dazu und für mich eine runde Sache. Ab Sardinien war für mich so, Sardinien war eine Traumreise, Auge zugemacht und ich war in Italien in einer kleinen Stadt irgendwo auf dem Dach gesessen oder auf dem Dachbalkon so und habe
geil bildlich
diese,
auch
genau, ist, diese weil kleine so Straße und alles gesehen, das Dosebier in der Hand habe ich gespürt. Richtig gut, dieses Leben, Udo Lindenberg, also das Nuscheln war wie Udo Lindenberg, vielleicht nochmal reinhören. Ja,
doch, das stimmt.
Und da war ein Rauschen am Anfang, das hat mich voll irritiert. Also wusste jetzt nicht ganz, ist es sind's mal Kopfhörer oder gehört's dazu. Aber so dieser Stil bei dieses Leben, dieser Rap-Funk, war gut gemacht. Also war eins von den guten Geschichten. Kiez-Tränen hat einen ganz großen Jazz-Einfluss.
Also das ist Bar, gut Bar-Musik.
Bar-Musik ja. Und ein Blazersatz, genial gemacht. Habe ich sehr, sehr gut empfunden.
Was du vorhin schon angesprochen hast, Sardinien, auf jeden Fall auch ein Lied, was extrem dieses Gefühl vermittelt, was es auch vermitteln will. Also wie Sebastian eben gesagt hat, es ist so eine sehr bildliche Sprache, die ich aber auch bei Bis Seattle höre. Da habe ich dann auch nochmal hier aufgeschrieben, dass Seattle und Sardinien bei ihm doch relativ nah beieinander liegen, scheinbar, weil die haben beide ein ähnliches Gefühl bei mir vermittelt. Aber wie schon gesagt, auch wirklich mit einem sehr guten und sehr bildlichen Gefühl, was da auch rauskommt und was da doch sehr, sehr positiv hervorzuheben ist.
Bis Seattle ist ja auch diese Zerrissenheit von Finn. Eigentlich will er sein wie Kurt Cobain, aber dann auch diese Textzeile, ich fahre bei ihm mit, aber so will ich gar nicht sein. Zieht sich das ganze Lied, also auf der einen Seite trauert er dem nach und will eigentlich ähnlich agieren auch, aber Gott sei Dank ist er kein Kurt Cobain, der irgendwann dann auch Konsequenzen für sein Leben zieht. Also das hat mich auch ein bisschen nachdenklich und traurig gemacht. Und bei Dunkelblau, was gleich als nächstes Lied kommt, eine unheimlich brüchig und verletzend stimmende Klinge.
An der Stelle Stimme. Sollten wir vielleicht mal kurz über den Wein der Woche sprechen. Das ja ist diese Woche ein Weißburgunder von Weinmann, ein deutscher Qualitätswein aus Rheinhessen. Wirklich wunderbar, enthält Sulfite, natürlich. Und der Weinmann ist diese Woche für uns da. Und ja, liebe Grüße. Wie immer, wenn uns jemand noch sponsern will, weinseitig, sind wir immer sehr offen dafür. Und genau.
Das hat aber mit meinem Zungenknüppler nichts zu tun.
Okay, wir waren bei Dunkelblau stehen geblieben.
Genau, bei dem es ja unglücklicherweise um Alkohol geht, an dem jemand verfällt. Ach so. Und ja. Also das Lied ist jetzt nicht so passend, um danach einen Wein anzupreisen, aber nun gut, wir lernen ja noch. ja, beim Lied Zuhause, was ja so ein ja eine Art Liebeslied ist oder sogar ein ganz klares Liebeslied sozusagen ist, weil er ja drüber singt, dass Zuhause für ihn nicht ein spezieller Ort ist, sondern immer da, wo die besungene Person sozusagen ist. Und da gibt es ja auch ein Video dazu. Ich weiß nicht, habt ihr das irgendwie am Rande gelesen, mitbekommen, das Video zu dem Song?
Zu dem nicht?
Ne.
Zum anderen?
Und zwar bei Zuhause, da hat er so einzelne Wörter auf, ich weiß nicht wie viele seiner Freunde, aber eintätowiert. Und da hat er...
Arme Freund.
Ja, also es gibt zum Beispiel jetzt auch jemanden, der hat Piss in den Wind irgendwo auf sich jetzt draufstehen. Und jemand anderes hat das Wort zusammen auf sich stehen, allerdings mit zwei S, weil er sich da verschrieben hat. Und dann beim einen S hat er unten noch so ein A dran gemacht. Also das Video schwierig. Auf jeden Fall sich mal angucken.
Sehr, mit sehr lustig. Make-up-T-Bags wäre das nicht passiert.
Ja, das stimmt.
Aber wenn wir beim Thema Videos sind, bau mich auseinander. Hat da jemand was recherchiert, gesehen,
wie auch immer? Ich habe es in der Doku gesehen, wo er...
große Schreddermaschine und also da schafft der Typ tatsächlich seine Gitarre, auf der alle Freunde aus der Schule unterschrieben haben, die alte Biagio, die ganze Filme, eine Plattensammlung und unendlich viele Kassette und vor allem sein Bonanza-Rad in den Schredder reinwirft, um dieses Gefühl... es tut ein bisschen weh und um das richtig rüberzubringen, dreht er den Video und schmeißt das alles in diesen, das ist übrigens der größte Schredder in Deutschland.
Okay.
Kann man wirklich alles total spannend, das Video, was da alles reinkommt und was da für Effekte entstehen, müsst ihr mal gucken.
Das hat nichts mit Musik zu tun. Ist das auch so eine Art von, wie so ASMR-Videos?
Ja, du hast mir schon mal was darüber erzählt, dass du so Videos alles mal guckst, also was, du weißt genau, wie das Video aussieht.
Ja, das, ich mag... Also,
was für Videos?
So Schredder-Videos.
ASMR, das ist, wenn jemand so ganz leicht ins Mikrofon flüstert und dann dein Gehirn kribbelt. Oder wenn jemand so Seife ritzt.
Ist das so Seifenritz-Videos?
Ja, das ist wieder, da ist der Generation. Und wir kennen Finn Kliman, weil wir YouTube kennen. Und dadurch kennen wir auch so einen Scheiß.
Ich ritz die Seife beim Händewaschen, aber das hat was mit Corona
zu tun. Das, wir müssen es dir später mal zeigen. Das ist wirklich wunderbar. Oder dann sieht man eine Stunde lang, wie so Sachen in den Schredder gesteckt werden. Oder in so eine Presse, wo dann wie so Knete dann da rauskommt auf der Seite, das ist wirklich.
Ich bin froh, dass ich schon so alt bin.
Ja.
Ja, okay. Jetzt fällt es schwer.
Wir wollten jetzt nichts dazu sagen.
Nein. Geiles Album.
Super. Ja, es gibt bei Der Mann und das Meer, was wohl ein Lied, oder nicht was wohl ein Lied, sondern was ein Lied für seinen Vater ist, der irgendwie gestorben ist wohl. Da hat die gesamte Familie, als sie das gehört hat, losgeheult und kann das Lied quasi nicht mehr hören seitdem. Also auch eine sehr emotionale Geschichte, die er da in das Album mit reingebracht hat, weil er eben auch Geschichten erzählt, die er sonst niemandem sozusagen erzählen würde. Hat er auch in dieser Doku öfter gesagt, dass eben die Musik für ihn das Medium ist, wo er eben seine Probleme oder so, die seine Gedanken verarbeitet.
Gut.
So. Dann würde ich sagen, geh mal an die Favoriten. Was habt ihr euch ausgewählt?
Dann leg ich mal los. Und mein Lied, was auf die Playlist soll, ist ein Lied, was für mich durchaus das emotionalste und intimste auf dem Album war. Ein Stück weit kitschig, aber schön kitschig. Die Textzeile im Refrain, mein Zuhause ist kein Ort, das bist du, ist ja nicht unbedingt so originell, aber trotzdem irgendwie catchy und das Lied hat einfach einen sehr, sehr schönen Klang und deswegen ist für mich zu Hause das Lied, was auf die Playlist darf.
Meine Favoriten waren Baum mich auseinander und Morgen und einen geilen Start in den Morgen und in die Klimanwelt für mich als Neuling war Morgen und ist Morgen und von daher ist es auch Morgen.
Wäre mein zweites Lied gewesen, was ich noch in Reserve gehabt hätte, also finde ich gut.
Für mich war es relativ schnell klar, dass es das Lied Nummer 8 Sardinien ist, eben weil das so schön bildlich ist, weil man sich da so schön reinversetzen kann, man den die Tomatensoße im Schnurrbart kleben sieht quasi, die da besungen wird. Also es ist einfach ein schönes, wo man so Urlaubsfeeling, wenn man sich auf diese Reise sozusagen einlässt, wo man Urlaubsfeeling haben kann. Ja gut, dann haben wir das Album abgehakt. Ich kann allen nochmal diese Dokumentation ans Herz legen. Es gibt vielleicht irgendwann, nochmal ein drittes Album von Finn Kliman. Vielleicht besprechen wir das zweite ja auch noch hier irgendwann, das Album Pop, was jetzt vor wenigen Wochen erschienen ist. Und als letztes haben wir dann jetzt den Klassiker, nämlich Pink Floyd in der, wie sagt man?
Ja, im Petto.
Release-Datum Aster Matt 1973, Pink Floyd mit The Dark Side of the Moon. der Klassiker, den ich beigesteuert habe. David Gilmour, Nick Mason, Richard Wright und Roger Waters. Viel Synthesizer-Musik. Der berühmte EMS VCS3 Synthesizer, den es schon vor 1970 gab. Pink Floyd selbst, die Band, jedem ein Begriff. Ich glaube, das Klar. ist egal, welche Generation. Mit Pink Floyd kann jeder was anfangen. Jeder hat aber eine andere Epoche dieser Band im Kopf. Das, ich glaube, es ist total interessant, wenn man auf der Straße mal sagen wird, Mensch, Pink Floyd, was verbindest du damit? Würde ganz unterschiedliche Dinge rauskommen. Die Band wurde 1965 schon gegründet, also schon bevor ich auf die Welt kam. Damals war es eine Psychedelic-Band, Sänger Syd Barrett, der dann irgendwann ausgestiegen ist und dann auch nicht mehr ansprechbar war. Und der Bandname geht zurück auf die Lieblings-Blues-Musiker von diesem Syd Barrett, Pink Anderson, Floyd Council. Und die Geschichte, die wir uns jetzt gemeinsam angehört haben, war The Dark Side of the Moon, die achte und gleichzeitig erfolgreichste Produktion von Pink Floyd war. Bis 2008, das waren jetzt die Zahlen, die ich recherchieren konnte, 50 Millionen Mal verkauft und
Irre.
Damit das drittmeist verkaufte Album nach Michael Jackson's Thriller und AC/DC's Back in Black. Und es wird heute noch jedes Jahr rund eine 250.000 Mal verkauft.
Wahnsinn.
Also kann man sich kaum vorstellen, gerade in der heutigen Zeit. Kann man sich nicht vorstellen. Abgemischt in den Abbey Road Studios und gemischt von Alan Parsons. Also Alan Parsons Project, vielleicht auch dem einen oder anderen, zumindest von den Zuhörern Begriff. Wird mal als Klassiker mit Sicherheit auch mal in seinem Podcast haben. Und das war der Techniker, der es abgemischt hat. Konzeptalbum, und Christoph hat es vorhin richtig erwähnt, geht nur zusammenhängend. Natürlich gibt es Einzelstücke, die auch einzeln erschienen sind. Die sind aber völlig dann aus dem Zusammenhang gerissen. Also ich glaube, man kann es wirklich nur am Stück hören. Und ich hoffe, ihr seid meinem Rat gefolgt und habt euch die Zeit genommen, habt die Augen zugemacht und habt die Kopfhörer aufgehabt. Kopfhörer war das Wichtigste bei der Geschichte.
Absolut. Wie ging es euch? Ja, also es war wirklich... Ja, faszinierendes, fast schon hypnotisches Erlebnis. Also ich habe wirklich auch deinen Rat befolgt und mich da zurückgezogen und wirklich komplett darauf konzentriert. Und es war wirklich schon ein sehr besonderes Erlebnis. Selten, dass man heute noch Alben hat, die in der Art und Weise auch gemacht werden, dass sie wirklich so was durchgängig Erzählendes haben und dabei trotzdem so eine Vielfalt an Einflüssen und an Effekten, die da auch auf einen einprasseln. Also es ist jetzt auch überhaupt nicht so, dass das irgendwie eintönig oder alles im selben Stil ist, sondern es ist extrem beweglich. Da passieren so viele Dinge im Hintergrund und was da, wie der Ton wandert und was dann plötzlich noch irgendwie passiert, das ist wirklich kaum zu beschreiben und war auf jeden Fall ein wirklich tolles Erlebnis.
Ja, ist auch was, wo man, wenn man deinem Rat nicht folgt, zum Beispiel irgendwie beim Spazierengehen mit nur einem Kopfhörer drin, wenn man irgendwie so einzelne, so zum Beispiel von einer Handymarke gibt es ja diese einzelnen Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer, ich kann jetzt den Namen nicht nennen, wenn man dann nur zum Beispiel nur den rechten drin hätte oder so, dann ist es natürlich schwierig, wenn man dann diese ganze rechts-links, wenn dann irgendwie sich so ein Geräusch hin und her bewegt, wird man ja dann gar nicht mitbekommen. Und man musste auch mehrfach drauf gucken, wann denn jetzt das Lied gewechselt hat. Weil ich war dann so da gelegen und habe dann zwischendurch gedacht, oh, wann ist denn das Lied zu Ende? Und da habe ich gemerkt, oh, wir sind ja schon gefühlt zwei Lieder weiter. Weil es halt eben sehr fließende Übergänge sind, aber insgesamt ein Gesamtkunstwerk einfach, das Album. Ja,
das trifft sehr gut.
Was mich total überrascht ist, dass das heute noch verkauft wird. Ich kann mir das nahezu nicht vorstellen, dass jemand, also jetzt eure Generation, sowas überhaupt noch hört, das ist jetzt Zufall oder ihr hättet es doch so auch nicht gehört, wenn ich da nicht...
Ja, wahrscheinlich nicht. Also ganz ehrlich gesagt.
Ja, vielleicht, ich meine, also du hast ja gesagt, jeder hat sowas anderes, das er mit Pink Floyd verbindet. Bei mir sind es eher so, oder so einzelne Lieder, so Wish You Were Here, weil man es eben auf der Gitarre spielen kann oder sowas. Aber The jetzt, Wall. Ja, so die Sachen, die man halt irgendwie kennt, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich irgendwann mal das gehört hätte. Und dass es heute noch verkauft wird, ist wirklich... beeindruckend.
Ja.
Vor allem wird es als CD oder als Vinyl, wahrscheinlich kann man sich jetzt, weil das ist ja wieder so im Kommen, dass sich da dann Leute noch mit den Klassikern eindecken wollen, so. Aber so als CD, gerade in Zeiten von Spotify, Apple Music, Deezer.
gab auch ganz, ganz verschiedene Pressungen oder auch verschiedene Medien, die dann tatsächlich diese Soundeffekte auch aufgearbeitet haben. Man muss sehen, 1973, da war noch nichts mit CD. Das heißt, es gab eine 5.1-Produktion, es gab ein spezielles Kassettensystem, das nur ganz wenige hatte, um die Soundeffekte auch rüberzubringen. Und man muss sehen, also ich habe diese Platte selbst als Kind damals noch mir tatsächlich gekauft. Und jetzt muss man sich vorstellen, auf so einem alten Hobel mit einer Nadel auf dem Vinyl, diese Effekte, die kommen da nicht raus. Und da gab es auch schon Enthusiasten, die tatsächlich einen Haufen Geld ausgegeben haben. Und da sind Effekte auch drauf und vielleicht habt ihr das gelesen oder auch nicht, vielleicht kann ich das jetzt nochmal angeben. Es gibt tatsächlich einen Effekt, der beim Ende von Eclipse, wo dieser Herzschlag kommt, ist im Hintergrund, also hört es euch bitte nochmal an. Ja,
von
den Beatles, den
genau,
Song
das hab ich auch gelesen.
Ticket to Ride, eine Orchesterfassung. Und ich habe es am Anfang nicht gehört, habe mich dann konzentriert, weil ich es gelesen habe, bin ehrlich. Und anscheinend ist auf der Aufnahmemaschine da ein Rest noch irgendwo drauf gewesen. Und
so ein Fehler, gell, dass die es aus Versehen drauf gemacht haben.
Und der ist auf Vinyl nicht zu hören. Und erst jetzt, wo die CD-Pressung gekommen ist, was ist jetzt? Das ist auch schon ein paar Jahre her, hat man diesen Effekt gehabt. Und da wird jetzt auch schon wieder gemunkelt, ist das Absicht oder war es Zufall? Das zeigt auch so diesen Hype um Pink Floyd. Also denen wird ganz viel Mystisches auch nachgesagt, also was sie produziert haben etc. Und es gibt ein Easter Egg, also eine Geschichte, die nicht nachgewiesen ist, aber die funktioniert. Und zwar, man kann The Dark Side of the Moon zu dem Film Wizard of Oz laufen lassen. Es gibt auch eine Anleitung im Internet, wann man beginnen muss mit dem Dark Side of the Moon. Und wenn man es parallel laufen lässt, und dann gibt es ganz viele Parallelen, auch teilweise diese Figur aus dem Zauberer von Oz, geben dann Äußerungen von sich, die mit dem Text von den Titeln übereinstimmt.
Irre.
Also das, aber ich glaube, es ist Zufall, aber es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, nee, das war Absicht, das ist genauso. Aber da geht es ja um Sekunde, um das zu synchronisieren. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es ein Easter Egg ist oder ob es tatsächlich Realität ist. Aber ich glaube, ganz viel außerrum geredet. Probieren wir mal, was schwierig ist, zu den einzelnen Titeln irgendwo was zu sagen, auch wenn wir nicht wissen, wann sie anfangen und aufhören. Bei Speak to Me natürlich das wichtigste Element, der Herzschlag, zu Beginn und zum Ende der Scheibe. Also das war für mich dann, wo ich es damals als Kind erst mal gehört habe, was ist denn jetzt, was ist das? Also passt das dazu? Wie ging es euch?
Ja, das klang für mich phasenweise wie so ein Dolby Surround Test, was man so, wenn man neue Boxen hat, irgendwie erstmal so spielt, um einfach zu schauen, was kann die Anlage, wie kommt da von allen Seiten was rein, wie so im Kino, wo dann am Anfang diese Dolby-Werbung kommt. Und da hat es dann von allen Seiten, kam dann so ein Lachen, die Uhren, die da überall irgendwie im Hintergrund getickt und getockt haben. Ganz wilde, undefinierbare Klänge, die dann da auch wirklich aus allen Richtungen kamen, war wirklich schon direkt so ein packendes Erlebnis, was einen direkt dann in so eine Stimmung versetzt hat, die dann das weitere Album auch absolut bestätigt hat und fortgeführt hat.
Ja, und auch spannend irgendwie, ob das alles jetzt aufs kleinste Detail geplant war bei so einem Lied oder ob da auch einfach viel Zufallsprodukt so dabei war, wo sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt einfach irgendwelche Geräusche und gucken, ob es dann am Ende zu krank ist oder ob wir das so lassen können. Also da ist, glaube ich, spannend, wenn man da beim Entstehungsprozess dabei war und weiß, wie das Ganze geplant oder eben nicht geplant wurde.
Es gibt einen Film dazu, kann ich nur empfehlen. Also eine Dokumentation, die nur Teile aus der Studioarbeit, aber muss man gesehen haben. Natürlich ich mit meiner super englischen Sprachkenntnisse habe nicht alles verstanden. Aber jetzt so ein Effekt, der mit Sicherheit nicht geplant war On the Run. Da hat man tatsächlich durch Ziehen eines Mikrofonständers über das Griffbrett Sounds erzeugt auf der Gitarre. Also das war mit Sicherheit nicht so gedacht, sondern das war Zufall. Und diese ganze Wortschnipsel, die zwischendrin drin kommen und immer wieder vorkommen, da wurde tatsächlich belanglose Interviews mit irgendjemandem, der in den Studios rumgelaufen ist, geführt. Über Gott und die Welt, über Teile des Titels, auch über den Mond manchmal. Und diese Schnipsel sind dann immer wieder eingefügt worden. Also das heißt, wenn man die dann übersetzt, sieht man auch, dass es wirklich aus belanglosen Interviews kommt. Also auch da nicht groß jetzt irgendein Konzept, sondern oh, wir machen mal und gucken, was können wir einspielen. Mhm. Auch der Schluss, ne? Also das Werk schließt ja mit einem Satz, der ja, also klar zu hören, there is no dark side of the moon, really, as a matter of fact, it's all dark. Also es gibt gar keine dunkle Seite des Mondes. Wer hat's gesagt? Der Pförtner der Abbey Road Studios, der einfach interviewt wurde. Aber er hat einen zweiten Satz gesagt, the only thing that makes it look alright is the sun. Das hat man rausgelassen, also von daher sind ja ganz viele Überlieferungen drin. Gibt es noch was Bemerkenswertes aus eurer Sicht? Also
ja, musikalisch gibt es eine Sache, die bemerkenswert ist. Die habe ich aber auch ehrlicherweise gelesen und dann gehört und nicht jetzt irgendwie direkt gehört und gesagt, ah, da ist es doch. Und zwar beim Lied Money ist nämlich alles bis auf den Gitarrensolo-Teil im 7/4-Takt gespielt. Was natürlich mal hört, dass es außergewöhnlich ist, aber dann auch dieser Wechsel zum Gitarrensolo im 4/4-Takt, also das ist musikalisch besonders. Ich meine, das Album ist musikalisch sowieso auch besonders, aber da jetzt so eine Musik theoretisch spannende Geschichte, sag ich mal.
Das war auch ein Lied, was für mich rausgestochen ist, weil es doch relativ modern auch klang. Also auch wenig gar nicht mal so verspielt und experimentell wie einige andere, sondern das waren relativ, klar am Anfang gut, dieses ganze, wo man hier die Geldzählmaschine und irgendwie Klirren und Klimpern von Geld hört, so gut, das ist schon experimentell, aber danach wird es doch eher wie so ein bisschen ein klassischer Rock-Track, der dann auch ziemlich modern klingt. Also ich habe da an die Black Keys denken müssen, die da mit Sicherheit auch Anleihen von drin haben, was da schon vor 40 Jahren gemacht wurde. Oh Gott, wir sind schon viel weiter, 50 Jahren fast.
Das muss man sich wirklich mal erstmal zurechtrücken im Kopf. Ja, ne? Also das geht so schnell, dass man sagt, naja klar, man vergleicht jetzt mit heutiger Technik, mit heutiger Ansicht von Musik, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Das ist eine völlig andere Zeit. Das ist, wenn man jetzt Rockabilly irgendwo hören wird. Also, ich glaube, bemerkenswert an der Stelle. Aber Money ist natürlich auch der einzige Song auf dem Album, der in die Top 20 der Billboard Hot 100 aufgenommen wurde. Mhm. Also tatsächlich dann auch ausgekoppelt und ähnlich wie das Thema Time. Auch da ist, glaube ich, ganz interessant, Alan Parsons ist wirklich durch Uhrengeschäfte gelaufen im Aufnahmegerät und hat da sämtliche Wanduhren, Wecker oder schon irgendwas aufgenommen, um es dann zusammenzufügen zu diesem spektakulären Ticken, das da so zu hören ist und dann auch zum Klingeln. Auch Besonderheit bei dem Song aus meiner Sicht, dort wurden Rototoms eingesetzt, also gestimmte Trommeln, das ist auch eher selten zu hören. Meistens sind es ja wirklich nur reine Rhythmusgeräte, aber hier ist dann ein Ton auch zu hören und spannend.
Spannend fand ich auch noch, weil du es gerade gesagt hast, bei Any Color You Like hat dieses, ich weiß nicht, ob es ein Synthesizer ist, Synthi-Klavier habe ich es jetzt genannt, diesen Delay-Effekt, wo immer was gespielt wird und dann kommt quasi nochmal das Gleiche, wo so nochmal hinterher gespielt wird. Und das habe ich als bemerkenswert oder als bei dem Lied sehr auffallend, aber sehr gut eingesetzt aufgeschrieben.
Das Lied hat sich für mich auch, das hat mich dann ein bisschen auch an das Moped erinnert, weil ich das auch vorher kurz gehört hatte. Wir haben es eben auch besprochen. Das hat auch so ein bisschen, war das vielleicht auch schon seiner Zeit voraus. Also das hätte ich jetzt auch eher, wenn ich es gehört hätte, einfach so in die 80er verortet. Und dass das 73 so schon auf so einem monumentalen Album auch mit dabei war, fand ich dann doch auch bemerkenswert an der Stelle.
Viel mit Synthesizer und ich glaube, Pink Floyd war auch eine der erste große bekannte Bands, die mit Synthesizer so erfolgreich dann auch auf Tournee aufgetreten ist. Und ich glaube, es gibt wirklich eins, was man bedauern kann. Ich glaube, ein Live-Auftritt oder eine Live-Aufführung von The Dark Side of the Moon, das muss schon ziemlich heftig gewesen sein.
Ja, mit Sicherheit.
Also bei The Wall ist es ähnlich, also da gibt's ja auch Aufzeichnungen davon, aber ich glaube, bei The Dark Side of the Moon ist das nochmal eine ganz andere Nummer.
Ah, Wahnsinn, so eine Band, die dann auch eben in der Schlagzahl auch irgendwie immer wieder solche Meisterwerke aus dem Boden gestampft hat, das ist schon echt wirklich einzigartig und auch heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, dass es in der Form auch so. Wobei, gut, ich habe gelesen, dass es zu der Zeit gar nicht mal so unumstritten war, ne? Dass es gar nicht zu der Zeit schon so war, dass das alles auf so ein Podest gehoben wurde und so klar als Meisterwerk galt, sondern dass das sich auch erst so ein bisschen, wie so oft eben auch dann der Mythos sich im Nachgang entwickelt und im Fortgang und in der Erzählung, wo man dann eben auch so ein bisschen auf Dinge zurückschaut und das manchmal dann ein Stück weit auch so verklärt und dann schöner wahrnimmt, als es vielleicht in dem Moment auch wahrgenommen wurde.
Ja, wobei jetzt bin gut 73, war auch noch ein Kind, aber nehmen wir mal jetzt irgendwo Mitte 70 bis Mitte 80er Jahre, also bis 85, das war die Zeit dieser Superbands, da waren ganz viele berühmte Namen, die heute noch Bestand haben. Das gibt's heute nicht. Also sag mir eine Band, die heute aktuell ist und die tatsächlich, oder wo man heute davon ausgeht, dass die in 50 Jahren noch so gehört wird, da wird die Luft ziemlich dünn. Und in der Zeit gab es da massig Bands. Also ich will sie gar nicht
aufzählen. Hat man die damals auch schon so wahrgenommen und gesagt, die sind in 50 Jahren noch? Weil ich kann man jetzt halt auch nicht, aber ich hat jetzt niemand, keine Band irgendwie, die aktuell da ist, wo man sagen würde, die hat das Potenzial dazu.
Also kann sein, dass es wiederholt, aber damals war natürlich, jetzt wenn ich an die Eltern denke, die habe dann über die Egerländer diskutiert. Das heißt, die hatte mit Rockmusik nicht viel am Hut und ich glaube, das macht den Unterschied aus. Also ich erzähle oder ich habe heute mit euch einen Anknüpfpunkt über Musik und über Rockmusik, Popmusik, wie man sie mal nennen will. Das gab es damals nicht. Damals gab es Volksmusik und Klassik und die Wilden. Und bei den Wilden gab es wirklich, da wusste niemand, ob sich das hält. Und 73 war eine Zeit, wo mit Sicherheit die Beatles ganz hochkalte Woche sind. Beatles ist was, wo ich null mit anfangen kann. Aber trotzdem, Beatles sagt jedem was bis zum heutigen Tag.
Ja.
Aber auch Pink Floyd.
Das ist ja auch so ein bisschen, vielleicht das Problem ist übertrieben, aber ich glaube, einer der Gründe dafür, dass es heutzutage wenig von diesen Überbands gibt, ist, dass es einfach viel mehr Auswahl gibt.
Ich meine, damals, das wollte ich auch gerade sagen, dass, zum Beispiel, dass man jetzt auf Spotify einfach alles hören kann, was man will. Ja. Neuerscheinungen kommen da sofort. Und deswegen, ich glaube, sowas wie so ein Konzeptalbum wie Pink Floyd gibt es heutzutage auch viel weniger.
Weil die Leute eben mehr, aber es ist versteckter. Es ist weniger in, diesen,
in dem
Boden. Man findet ihn, weil damals war so, okay, ich hole mir das Album, ich höre es halt ganz durch, weil ich muss die Schallplatte wechseln, wenn ich was anderes hören will.
Heutzutage gehst du in eine Playlist und dann ist ein einzelnes Lied vielleicht von der Band drin und das ist halt mit so einem Konzeptalbum, ist also heutzutage schwieriger irgendwie so im Gedächtnis zu bleiben, weil es halt eben wirklich so viel Auswahl gibt.
Und so total. Viel. Auch Anfang der 2000er oder so hatten viele Leute schon riesige Plattensammlungen. Da hatten die Leute schon eine viel größere Auswahl als jetzt so in den 70ern, wo wirklich, da gab es 10, 15 Jahre Musik, auf die du so zurückgreifen konntest. Und da hatte jeder eben dieselben 10 Schallplatten so ungefähr. Und da waren halt die Bands dann auch entsprechend größer. Das ist heute ganz schwer vorstellbar, dass jemand dann noch die Größe erreicht, speziell auch in diesem Rockmusikbereich.
Wobei ich so froh bin, dass es heute tatsächlich anders ist. Sonst hätte ich nie das Moped oder Finn Kliemann kennengelernt. Also von daher, ich, der ja aus der Zeit so ein Stück weit kommt, ich bin happy drüber, dass ich heute die Vielfalt habe und ich freue mich auf jeden Freitag, wenn Neuerscheinungen sind und ich höre da überall mal kurz rein und habe da ganz viel, was ich auch entdecke. Aber genug philosophiert. Geht's überhaupt? Kann man überhaupt beim Konzeptalbum Favorite
schwierig bestimmen? Auf jeden
schwierig.
Fall.
Wir probieren es trotzdem, weil wir sind ja durch mit dem Thema und wir sind ja vor keiner, wir schrecken vor keiner Herausforderung zurück.
Christoph? Ich würde ganz kurz vorher nochmal, weil wir ja immer sehr gern auch die Referenzen nennen, die wir da rausgehört haben. Und bei so einem besonderen Album war es sehr schwer, sich da auf was zu beziehen. Aber ich habe in einem Lied gleich zwei Referenzen gefunden, nämlich, und zwar keine schönen Referenzen, also das ist ein bisschen verletzend vielleicht für Pink Floyd, aber ich glaube, dass sie nicht zuhören, von daher alles im grünen Bereich. Das Klavier am Anfang von The Great Gig in the Sky klingt für mich irgendwie nach einem Dieter Bohlen-Song. Das hat sowas von We Have a Dream oder so. Da habe ich am Anfang irgendwie Dieter Bohlen am Klavier sitzen sehen. Und später im selben Lied hat es mich dann auch so ein bisschen an Falco erinnert, wie er in Genie so vor sich hin murmelt und so. Das habe ich da irgendwie rausgehört.
What the hell is Dieter Bohlen?
Also an der Stelle da wirklich bisschen aus der Reihe gefallen.
Also eher umgekehrt. Also wenn, dann hat Falco und Dieter Bohlen bei Pink Floyd reingehört. Umgekehrt geht's ja nicht. Ist vielleicht sogar ein Lob für Pink Floyd.
Ja, je nachdem, müsst man sich vielleicht mal danach fragen.
Also ich mein, die Überlebenden.
Dieter sozusagen. Bohlen hatten wir hier auch schon mal in das Dieter-Prinzip von Fatoni und haben ja da schon festgestellt, dass das Dieter-Prinzip durchaus erfolgversprechend ist und daher auch die Referenz zu Paul McCartney gezogen, den wir eben bei den Beatles auch genannt haben.
So, jetzt fertig mit
also Umbrücke.
Wer mag es wagen, einen Favorit zu benennen?
Ich tue Sebastian. Es. Und zwar habe ich mich für das Lied Time entschieden.
Oh.
es ist 7 Minuten lang, aber es sind schöne 7 Minuten. Diese typische Pink Floyd-Gitarre ist da irgendwie mit drin. Also so habe ich sie jetzt betitelt als typische Pink Floyd-Gitarre, weil ich mir, wenn ich an Pink Floyd denke, denke ich an so Sounds irgendwie. Und deswegen habe ich mich für Time entschieden.
Das war tatsächlich auch mein Pick für die Playlist. Das heißt, ich muss jetzt auf meine Reserve zugreifen. Die habe ich mir aber schon zurechtgelegt. Und zwar ist meine zweite Wahl Any Color You Like. Das ist ein Song, der einen direkt auch irgendwie dazu bringt, sich mitzubewegen. Ein sehr schwungvoller Song. Und sticht dann auch als so ein Einzellied dann irgendwie raus auf dem gesamten Album. Deswegen passt da, finde ich, ganz gut auch auf unsere Playlist.
Für mich gab es entgegen meiner üblichen Art nur einen Song und der war auch ohne Wenn und Aber und der ist nur instrumental und der drückt all das aus, was ich mit Pink Floyd verbinde und das ist On The Run.
Okay.
Braucht man nicht mehr dazu zu sagen, kann man nur hören und dann versteht man es oder versteht man es nicht. Also da gibt es nicht viel zu erklären, das ist... Das, Emotion.
In dem Lied ist für mich auch sehr viel passiert. Also ich habe während dem Lied so auch so beim zweiten Hören dann so unablässig mitgeschrieben, wirklich so, was passiert jetzt? Ist das ein Flugzeugabsturz? Bricht da gerade ein Vulkan aus? Jetzt kommt wieder ein Joker, da läuft jemand eine Treppe hoch oder runter, keine Ahnung, jetzt kommt der Ton von links, jetzt kommt er von rechts. Also so ungefähr sind hier meine Notizen, irgendwie so alle 3 Sekunden ein neuer Eindruck und kann ich absolut verstehen und bin ich auch froh, dass der mit auf die Playlist jetzt gekommen ist.
Ja, wunderbar. Dann sind wir durch. Wir haben's. Bleibt nur noch, unsere Hausaufgabe zu verteilen.
Wie immer ein Highlight-Moment jeder Folge. Also selbst auch heute hatten wir wirklich 3 wunderbare Alben. Fand's wirklich von der Qualität her, glaube, hat man jetzt auch beim Besprechen gemerkt.
Beste Woche ever.
Ja, dass wir da alle 3 wirklich sehr glücklich auch damit waren. Und trotzdem ist es Ende der Folge, wo man dann auch wieder den Blick nach vorne richtet auf die Folge in 2 Wochen und jeder so seine neue Auswahl anmelden darf, ist immer wieder was Besonderes. Sebastian, von dir weiß ich, du hast diese Woche stark gehadert.
Ja.
Du warst bis zum Beginn der Aufnahme im Prinzip noch unentschlossen, was du wählen wirst.
Das ist richtig.
Und deswegen halte ich dir jetzt direkt die virtuelle Pistole auf die Brust und würde dich bitten, uns eine Hausaufgabe zu geben.
Nicht erschrecken und nehmt euch Zeit für die Hausaufgabe, weil die braucht ihr. Ich habe lange überlegt, ob ich es wirklich machen soll. Gesamtspielzeit 122 Minuten.
Oh mein Gott.
Veröffentlichung am 5. Mai 2006. Chartplatzierung Deutschland Platz 1, Österreich Platz 1, Schweiz Platz 1, UK Platz 1 und in den USA ebenfalls Platz 1.
Das muss ja was sein. Das
ist ein Banger.
Es ist ein richtiger Banger von einer Band, die jetzt Ende letztes Jahr, glaube ich, verkündet hat, dass ein ehemaliges Mitglied wieder dabei ist. Kann schon jemand ahnen, um was es geht?
Gibt man noch mehr Tipps?
Ja, es ist eine legendäre, das war das, Moment, ich kann doch vielleicht kurz rausholen. Okay, hier steht es nicht, ich weiß es nicht genau, das
Vinyl-Album,
es war Ursprungsland, ich glaube die USA.
Klar, in den USA sind nur US-Pants auf Platz 1.
Soll ich sagen?
Ja,
es ist Stadium Arcadium von den Red Hot Chili Peppers.
Oh, schön.
Genau,
das ist mir scharf.
Es sind, war ja ein Doppelalbum, aber ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht nur eine Hälfte quasi als Hausaufgabe geben soll, aber nee, das Ganze.
Gut, ja, spannend. Also das ist eine Band, kann ich was mit anfangen, von daher freue ich mich drauf. Ja, ich hatte die Herausforderung, die Neuerscheinung rauszusuchen und ich habe mich auf eine Monomer-Band zurückgezogen. Die siehst du, die man gerade
gegenüber... Joy Fleming.
Joy Fleming leider nicht. Da ist nichts mehr mit neuen Titeln. Die müsste irgendwie übertragen werden aus Wolke 7. Nee, Manama Band, klickt's? Nee, keine Manama Band, die euch einfällt?
Nee.
Sind keine Söhne? Ja. Okay, ich verrate mehr. Also der oder die Sängerin hat vom Namen her eine gewisse Ähnlichkeit zu Samu.
Ach nee, ich wäre jetzt bei Late Aldin gewesen.
Aber nein, ist ganz, aber auch Mannheim, ganz oder? Kalt. Also nicht Samu Haber, sondern
Faber.
Jennifer Haben. Es klingt immer noch nicht.
Nee,
Jennifer Rostock. Ich merke, ihr kennt es nicht. Beyond the Black heißt die Band.
Aha.
Und Horizon heißt die Scheibe. Okay. Lasst euch überraschen. Eine Mannheimer Band, die hier ihren Ursprung hat und auf Wacken, kleiner Hinweis, die ersten Erfolge gefeiert hat. Und mit dieser Scheibe eine andere Richtung einschlägt. Spannend.
Das klingt sehr spannend. Also klingt auf jeden Fall nach einem besonderen Hörerlebnis.
Beyond the Black, ich schick's euch dann.
Ja, genau. Sehr, sehr gute Idee. Bei mir mit Sicherheit auch notwendig. Mein Tipp der Woche ist die Überraschung, das heißt, es wird schwer für euch zu erraten, was es ist. Ein kleiner Tipp, die Band wurde in meiner oder unserer Hochzeitsrede erwähnt.
Okay, ich weiß.
Von unserer Trauerrednerin.
Und der Sänger/Gitarrist spielt als Mann mit einem Geigenbogen Gitarre.
Der spielt mit einem Geigenbogen Gitarre.
Ach, bitte, ist es das Album, wo ich hoffe, dass es es ist.
Es geht um die isländische Band Sigur Rós mit dem Album Kveikur.
Ja.
Von 2013, ist eines der härteren und aggressiveren Alben der Band. Was für eine Band, die normalerweise, also unsere Trauerrednerin hat es mit Feensprache betitelt, so ein bisschen abwertend. Also es war auch in dem Kontext, dass meine jetzige Frau sich quasi herabgelassen hat, mit mir sogar bei der Band auf Konzerte zu gehen, das so als Liebesbeweis formuliert wurde. Ich finde es einfach eine sehr tolle Band und ich bin gespannt, was ihr beiden nächste Woche dazu sagen werdet. Und ja, würde sagen, damit...
Wir müssen aber noch einen isländischen Kurs machen, damit wir die Songtitel richtig aussprechen können.
Ich kann euch da eine Übersetzungswebsite empfehlen, aber ich sage es jetzt nicht den Namen.
Die Frage ist, ob die Texte übersetzen kann.
Aber sicher das.
Ja, auf dem Album wird tatsächlich auch isländisch gesungen. Die haben ja auch Alben, wo auf einer erfundenen Sprache gesungen wird. Hier ist es tatsächlich reines Isländisch. Also wird es ganz einfach sein, das für uns auch zu hören nächste Woche.
Wenn ein Isländer zuhört und übersetzen möchte, gerne eingeladen. Wir würden dich live dazu schalten.
Absolut.
Also gerne Einladung.
Gut. Ich glaube, dann haben wir die drei Alben dieser Woche abgehakt, haben drei neue für die nächsten zwei Wochen, wo wir uns reinhören können. Und würden an der Stelle dann sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße an alle. Und bis zum nächsten Mal,
jeden zweiten Donnerstag. Genießt den Sommer.
Tschüss.
Ade.
Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.